nicht jetzt.
Sehr gut. Ich habe gehört, ihr geht durch den Hebräerbrief. Und ich würde so ganz mal behaupten, dass es einer der schwierigeren Briefe im Neuen Testament ist. Und ich weiß jetzt auch nicht schon, wie lange ihr unterwegs seid, aber dann, als ich den Text bekommen habe, dachte ich mir, ja, typisch, der Pastor will den Text nicht, der gerade so ein bisschen schwierig ist. Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr die besten Ideen bekommt. Also vielleicht beim Bügeln oder auf dem Klo. Bei mir ist es auf dem Radl, beim Radfahren. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und habe eine kleine Radeltour gemacht. Also klein, also ich war von Bielefeld, wo mein Bruder wohnt, bis nach Heidelberg, wo mein Freund besucht. Ich bin auch durch Gütersloh und so durchgefahren, aber nur. Und dann die Rheingegend, das ist ganz schön. Und durfte mich dann auch während der Zeit, so auf dem Radl hat man ja viel Zeit zum Denken, auch über die Predigt Gedanken machen. Wie formuliere ich das, wie teile ich das ein und so weiter. Und für die Predigt heute ist mir der Titel gekommen, Timing ist alles, Jesus ist besser, bleib ihm treu. Darum soll es heute gehen. Also, und das Coole ist, das ist eigentlich auch gleich eine Zusammenfassung vom ganzen Hebräerbrief. Es geht um die 3 Sachen. Timing ist alles, Jesus ist besser, bleib ihm treu. Und darum soll es heute auch im Bibeltext gehen. Und bevor es losgeht, bitte ich auch nochmal. Vater, ich danke dir für den Tag heute, für die Sonne, für die Gemeinschaft, fürs Singen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das Wort, was du inspiriert hast, auch in unsere Herzen einpflanzt und ausbreitest. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt gerne aufschlagen, Hebräer 12. Es geht los in Vers 12 bis zum Ende des Kapitels. Da steht, darum, okay, jetzt müssen wir schon mal Halt machen. Darum, ich habe gesagt, Timing ist alles. Ja? Und wenn du in einem Bibeltext ein Darum liest, dann frag dich, warum? Warum steht ein Darum? Und deswegen müssen wir noch ein bisschen nach hinten gehen, um uns bewusst zu machen, in was für einem Kontext wir hier jetzt diesen Text lesen, bevor es überhaupt losgeht. Darum ist also ein Wort, was mich aufmerksam machen lässt, okay, ich muss erstmal zurückgehen. Und was haben wir da gehabt? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das letzten Sonntag oder die letzten Sonntag oder wann auch immer hattet. Deswegen ist mal ein kleiner Review ganz gut. Da ging es darum, dass wir auf Jesus schauen sollen, dass wir unsere Lasten ablegen sollen und auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, schauen sollen. Und dann uns ein Vorbild nehmen sollen an ihm, der so viel durchlitten hat, damit wir nicht müde werden. Und dann kommt dieses Bild von diesem Vater, der uns liebt. Und gerade weil er uns lieb hat, uns durch Zeiten der Erziehung durchgehen lässt. Und Erziehung, da steckt das Wort ziehen drin. Und wir Christen glauben, dass Gott uns in die Figur, in die Person Jesus hineinziehen will. Uns immer mehr formen will wie Jesus. Darum ging es in Kapitel 12, am Anfang. Am Anfang von Kapitel 12 steht aber wieder ein Darum. Wir müssen uns wieder fragen, ja, warum? Steht dann darum. Und im Kapitel 11 haben wir diese große Liste an Glaubenshelden, von denen erzählt wird, wie sie Gott treu waren, wie sie nicht gesehen haben, was sie eigentlich bekommen sollen, sondern sie hatten sich bewusst gemacht, okay, da ist eine himmlische Realität, auf die schaue ich hin. Ja? Abraham wurde versprochen, du kriegst viele Nachfahren und ein Land, aber insgeheim wusste er, dass es nicht ein irdisches Domizil ist, keine Immobilie hier auf der Erde, sondern eine himmlische Wohnung. Und diese ganzen Glaubensvorbilder sollen uns eben als Wolke der Zeugen, so steht es ja in Kapitel 12, dann Mut machen, diesen Lauf des Glaubens zu laufen. Darum, weil wir eine so große Wolke an Zeugen vor uns haben, lasst uns laufen, ja, lasst uns ablegen, alles, was uns umstrickt, die Sünde, und auf Jesus schauen. Und der Vater, der liebt uns, und gerade deswegen erzieht er uns. Und das macht er aber, weil er uns lieb hat und weil er uns zu Frieden und Gerechtigkeit führen will. Und dann kommen wir zu unserem Text. Da steht, darum macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest und ebnet die Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern geheilt werden. Strebt voller Eifer nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass man keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. dass keiner unzüchtig ist oder gottlos wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst auch, dass er verworfen wurde, als er später den Segen erben wollte, denn er fand keinen Weg zur Umkehr, obgleich er unter Tränen danach suchte. Soweit erstmal. Ich habe gesagt, Timing ist alles. Ja. Am Anfang vom Hebräerbrief, da sagt der Schreiber, vor vielen Zeiten, oft hat Gott geredet durch die Propheten, jetzt aber hat er durch seinen Sohn Jesus Christus geredet, die ultimative Offenbarung. Und dann gibt es zum Beispiel in Kapitel 3 eine Stelle, wo er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Also Timing ist das alles. Und jetzt haben wir wieder so einen Moment, wo Gott uns bewusst macht, okay, schau dir erst die Glaubenshelden an. Schau auf Jesus, was er getan hat. Werde dir gewiss, dass ich ein guter Vater bin und dich erziehen will. Und dann jage nach dem Frieden nach. Schau, dass keine bittere Wurzel aufwächst. Jage nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Also erst, wenn ich mir bewusst werde, wer Gott ist, was er für mich getan hat und wer ich für ihn bin, ein geliebtes Kind Gottes, wenn ich in dieser Gewissheit lebe, in dieser Position, sage ich mal, bewege ich mich von da aus in diesen Prozess der Heiligung. Also Position als Kind Gottes kommt immer vor dem Prozess dessen, dass ich Jesus nachfolge. Also andersrum hätten wir Werksgerechtigkeit. Andersrum würde es bedeuten, ich muss mich anstrengen und machen und tun, damit Gott mich lieb hat. Nein, die gute Nachricht ist, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Er hat meine Sünden genommen. Ich bin gerecht vor Gott. Und jetzt als sein Kind möchte ich ihm nachfolgen. Timing ist alles. Die Position als Kind Gottes kommt immer vor dem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Oder für euch Deutschfreaks, der Indikativ, das was ist, kommt vor dem Imperativ, das was ich tun soll. Und was steht da, was sollen wir tun? Dem Frieden nachjagen, der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Die Gnade Gottes nicht verscherzen, keine bittere Wurzel unter uns aufwachsen lassen. Durch sie alle, werden alle vergiftet. Und dieses Bild von der bitteren Wurzel, das kommt ursprünglich aus 5. Mose, wo Mose dem Volk sagt, Leute, kehrt nicht von Gott ab und betet nicht diese Götzen an, damit nicht eine bittere Wurzel unter euch entsteht. Und wir sind immer wieder in der Gefahr, den Blick von Jesus abzuwenden auf die Dinge dieser Welt, auf die Erfüllung, die ich vielleicht in meiner Beziehung suche oder die Anerkennung, die ich im Job möchte, was mir Wert gibt, ja, oder die Sachen, die ich besitze, die mir einfach zeigen, ja, ich bin wer, ich habe es geschafft. Davon soll ich abkommen, weil anscheinend das eine bittere Wurzel in mir auslöst, unter uns als Gemeinde auslöst. Weil das führt zu Neid, das führt zu Streit, das führt zu Minderwert, weil ich vielleicht nicht so krass drauf bin wie der andere. Das führt zu Stolz, weil ich denke, ich bin besser drauf als der andere. Das führt zu einer bitteren Wurzel, wenn ich andere Götter zu meinem Gott mache. Das Problem beim Hebräerbrief ist ja, dass wir 2000 Jahre später leben und 3000 Kilometer weit entfernt wohnen und wir uns immer dann reingraben müssen, ja, okay, jetzt erzählt er von dem und aus von der Geschichte. Und der Hebräer dachte, ja, freilich, ich kenne doch das Alte Testament auswendig fast. Und wir müssen erstmal wieder reingraben, okay, was ist da los gewesen? Und jetzt kommt diese Geschichte von Esau. Da steht, dass er unzüchtig ist und gottlos. Und da haben wir wieder, da muss man überlegen, okay, Esau, wer war das? Es gab diese Brüder Jakob und Esau. Jakob war dieser Trickser, dieser Dieb, der das Erstgeburtsrecht erschlichen hat. Und Esau war dann furchtbar böse und hat dann den Vater angebettelt, bitte, bitte, mein Vater, segne mich doch auch noch, gib mir doch auch noch was. Und dann steht hier aber, dass er unzüchtig war und gottlos. Es gibt keine Stelle wirklich in der Bibel, wo wirklich gezeigt wird, dass Esau irgendwie sexuell unzüchtig war. Aber in der Bibel ist oft das ein Bild dafür, dass ich auch anderen Göttern nachfolge. Durch die ganze Bibel hindurch wird unser Ungehorsam gegenüber Gott, wenn wir anderen Sachen nachlaufen als ihm, das wird als Unzucht oder als Hurerei, ja, beschrieben, weil wir Gott untreu werden. Und das passt ihm gut zusammen, wenn da steht unzüchtig und gottlos. dass dieser Esau war. Und was hat er gemacht? Er hat für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft. Ihr wisst auch, dass er verworfen wurde, als er später den Segen erben wollte. Denn er fand keinen Weg zur Umkehr, obgleich er unter Tränen danach suchte. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. In Vers 17, das könnte ja fast so scheinen, als ob Jesu, er wollte umkehren, er hat gesehen, dass er falsch lag und wollte umkehren und Gott hat es nicht zugelassen. Und vielleicht hast du auch schon mal gedacht, so, ja, ich will doch umkehren, aber irgendwie, was ist, wenn Gott mir nicht vergibt? Was ist, wenn Gott hart bleibt? Ich glaube nicht, dass das ist das, was der Vers sagt. Denn dieses Wort danach, ich habe hier die Einheitsübersetzung, da steht nämlich, obgleich er unter Tränen danach suchte. Und dieses danach, das kann sich auf zwei verschiedene Wörter im Griechischen beziehen. Zum einen auf die Umkehr oder auf den Segen. Und manche Übersetzungen, die sagen dann gleich, dass es sich auf die Umkehr bezieht. Ich glaube aber eher, dass es sich auf den Segen bezieht. Er strebte nach dem Segen. Warum denke ich das? Weil ich zurückschaue auf die Geschichte von Jakob und Esau, wo Esau zu seinem Vater kommt und sagt, hast du denn nur einen einzigen Segen, mein Vater? Segne auch mich, Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Das scheint nicht, als ob Esau umkehren wollte von seinem Wegen, sondern er wollte diesen Segen ohne Umkehr. Und wie ich gesagt habe, Timing ist alles. Esau hat für sein Erstgeburtsrecht, womit ihm der Segen des Vaters viel materielle Güter zustanden, hat er aufgegeben für eine einzige Mahlzeit. Im Griechischen wird das Erstgeburtsrecht im Plural, ja, all diese Privilegien, für eine einzige Mahlzeit hat er eingetauscht. Er hat das, was er später bekommen würde, eingetauscht für etwas, was er jetzt haben wollte. Er hatte das falsche Timing. Er wollte zu früh das, was er vor Augen hatte, als das, was ihm versprochen wurde. Und das ist auch bei uns oft so, dass wir jetzt wollen wir glücklich sein und jetzt möchte ich meinen Frieden haben und jetzt möchte ich Befriedigung und vergesst vielleicht, dass Gott noch was viel Größeres vorhat. Timing ist alles. Esau war nicht nur zu früh, sondern in dem Fall war er auch zu spät dran. Der Vater hatte schon Jakob gesegnet. Und dieser Segen war ein einmaliger Segen und Esau kam da zu spät. Timing ist alles. Und deswegen geht er als Negativbeispiel, dass er zum einen kurzsichtig ist und zum anderen, wenn es darauf ankommt, er einfach nachlässig ist für den Segen Gottes. Timing ist alles. Lesen wir weiter, Vers 18 bis 24. Denn ihr seid nicht, stopp, wir müssen schauen, denn. Wenn das Wörtchen denn nicht wäre, wüsste ich nicht den Grund dafür. Denn ist ein Anzeichen dafür, dass das, was jetzt kommt, der Grund dafür ist, was wir vorhin gelesen haben. Ja, also wir machen heute ein bisschen hin und her springen, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es manchmal wichtig ist, sich einzelne Wörter anzuschauen. Denn, also weil das alles, was wir jetzt gleich lesen, wahr ist, darum jagt dem Frieden nach, versucht, dass keine bittere Wurzel unter euch ist. Seid nicht wie Esau. Denn ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lodernden Feuer hinzugetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten. Diese Stimme soll nicht weiter zu ihnen reden, denn sie ertrugen nicht den Befehl. Sogar ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose rief, ich bin voll Angst und Schrecken. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Was ist hier los? Also im Prinzip ist das eine Geschichte von zwei Bergen. Ja? Und beide Berge stehen für einen Bund, den Gott geschlossen hat. Im Alten Testament, da kam das Volk Israel aus Ägypten heraus und begegnete Gott an diesem Berg Sinai. Und das war nicht so, als dann sie dieses Feuer gesehen haben, hey, komm, hol mal die Folienkartoffeln und die Marshmallows und wir grillen ein bisschen. Ja, ist doch schön hier. Nein, das war die krasse Herrlichkeit Gottes in all seiner Naturgewalt hat sich dort offenbart und die Leute hatten pure Angst, dass sie vergehen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Also ich kann mich erinnern, ich war einmal in einer Jugendgruppe auf dem Batzmann. Da war der Michael Lippmann war auch dabei. Und dann sind wir oben auf dem Berg am Gipfel angekommen und dann haben wir schon das Donnern gehört und alles war dunkel. Und wir hatten eigentlich drei Wandergruppen, ja, die Anfänger, die Profis und uns, die jungen Wilden. Und wir dachten uns, ja, wenn ich schon auf den Berg gehe, dann will ich auch auf den Gipfel. Ja. Die anderen, die weiseren Jugendlichen, die sind wieder umgedreht und wir wollten unbedingt drauf. Und es war aber schon unheimlich, ja, wieder das Kreuz hat gesummt, ja, so geladen war die Stimmung. Aber das ist nur ein Schatten von dem, was wir hier lesen, dass Gott in all seiner Naturgewalt kommt und er sagt, alles, was diesen Berg jetzt berührt, muss sterben, weil ich so heilig bin. Da, wo ich bin, da darf keiner hin, außer wenn ich dir die Erlaubnis gebe. Und Mose durfte auf den Berg und hat dort die 10 Gebote, Gottes Willen für die Menschheit bekommen. Aber er selber war voller Angst. Ja. Das Volk, ja Mose, komm, red du mit dem. Du bist doch mit dem per Du. Ja, und er selber war völlig, völlig durch. Ja. Ich bin voll Angst und Schrecken. Und das ist tatsächlich eine Realität. Gott ist ein heiliger Gott, dem wir mit Ehrfurcht begegnen sollen, weil er heilig ist, weil er alles in seiner Hand hat, weil er souverän ist. Aber was macht es mit mir? Bin ich dann total verängstigt und Panik dann? Oder habe ich eine gesunde Ehrfurcht vor Gott? Ich find's schwierig, Ehrfurcht zu erklären. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich erklären, was Ehrfurcht vor Gott ist? Und ich habe es mal so ein bisschen versucht zu vergleichen mit, vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ihr in der Schule wart, mit Lehrern. Da gab es gewisse Lehrer, von denen hattest du einfach Panik. Du wusstest, wenn ich hoffentlich... Hoffentlich fragt er mich nicht aus, sonst bin ich durch. Und dann gab es aber Lehrer. Ich hatte eine, die hieß Frau Mang, die war 1,50 höchstens, aber keiner hat einen Mucks gesagt. Ich weiß nicht, das war so eine innerliche Autorität, die sie hatte, dass jeder Ehrfurcht vor ihr hatte, aber in einer gesunden Weise. Ja, es war nicht so, dass sie Angst hatten, sondern die hatten Respekt, Ehrfurcht vor Frau Mang, die 1,50 ist, Deutsch und Latein lehrt und jeder war ruhig und hat mitgemacht. Das verstehe ich so ein bisschen unter Ehrfurcht vor Gott, dass ich weiß, er ist für mich, ja, aber er ist groß. Er will mir mein Leben segnen, er möchte mich erziehen, er liebt mich, aber er ist heilig und unnahbar. Aber, hier in Vers 22 steht, ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes. Also hier vergleicht er den Berg Sinai, wo dieser Mosebund gestiftet wurde zwischen Gott und dem Volk Israel, mit dem neuen Bund und mit dem Bund, der Jesus gestiftet hat, als er am Kreuz starb. Und das wäre jetzt zu lang, um das durchzuexerzieren, was das Zion auf sich hat. Zion, das war Jerusalem. Ja? Und dort ist ja das passiert, das Ganze, was mit Jesus los war, dass er gefangen genommen wurde, dass er geschlagen wurde, dass er gemartert wurde, dass er gekreuzigt wurde für die Schuld der Menschen. Und das ist das, woran wir hinzutreten dürfen. Ja, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu tausend von Engeln, zu einer festlichen Versammlung, zu einer Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus. Und ich finde das hier cool, wie das aufgezählt wird, wie so aus dem Maschinengewehr rattert er hier diese Dimensionen ab, die wir oft gar nicht mitkriegen, wenn ich als Christ unterwegs bin. Ja, ich denke mir, okay, ich bin hier in München oder in Burghausen hier, wo man so schwer hinkommt. Nein, die christliche Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft gemeinsam mit dem lebendigen Gott, mit den vielen Engeln, die wir vielleicht gar nicht sehen, und zu all den Menschen, die jetzt schon bei Jesus leben. das ist eine große Gemeinschaft. Und das ist jetzt schon. Ja, die Theologen reden hier von einer realisierten Eschatologie. Ja, Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen, also Endzeit und so. Aber realisiert bedeutet, es ist jetzt schon irgendwie da. Schon jetzt können wir zu Jesus kommen, schon jetzt bekommen wir den Segen, den er uns versprochen hat, in einer kleinen Weise. Und schon jetzt dürfen wir wissen, wir sind im Himmel verzeichnet. Aber Gott macht klar, er ist der Richter aller, Vers 23. Das sollen wir nicht vergessen. Viele sagen ja, ja, der Gott im Alten Testament, das war ein böser, zorniger Gott, und der im Neuen Testament ist der liebe Gott und der lässt alles durchgehen. Nein, es ist derselbe Gott im Alten und im Neuen Testament. Der Gott, der uns lieb hat und der doch der Richter über aller ist. Aber es gibt die gute Nachricht, dieses Gericht muss nicht mit Verdammung enden, denn wir können kommen zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung. Ich weiß nicht, ob ihr das mit diesen Bünden durchgenommen habt, was das bedeutet. Ein Bund ist im Prinzip eine Abmachung zwischen zwei Parteien. Damals im Altertum, da hat ein König mit seinen kleinen Königen Bünde geschlossen, dass sie sagen, ja, ich beschütze euch, aber ihr macht auch das, was ich sage, und ein bisschen Steuern und so. Aber ja, da war beideseitiges Einverständnis da. Ja, okay, das ist mein König, dem bin ich gehorsam, aber ich darf mir sicher sein, er ist für mich, er beschützt mich. Und es waren so Bündnisse, die geschlossen wurden. Und Bündnisse wurden dann immer mit Essen, aber auch mit Opfern quasi visualisiert. Und es gibt ja dann diese Geschichte von Abraham, wie er diesen Traum hat, und dann werden da Tiere auf dem Boden geschlachtet und so ein kleiner Tunnel, da muss er dann durchgehen. Und das stand eigentlich symbolhaft dafür, wenn ich nicht die Vereinbarung dieses Bundes, dieser Abmachung treffe, soll es mir gehen wie diesen Tieren. Und beide Parteien sind da durchgegangen, im Normalfall. Die gute Nachricht ist, beim Bund mit Jesus geht er da durch. Das meint er mit dem Blut der Besprengung. Er ist am Kreuz gestorben, sein Blut ist vergossen. Das war nicht nur irgendeiner, der da ein bisschen da Stress gemacht hat gegen die Römer und dann verurteilt wurde. Nein, das war der Sohn Gottes, der sich gesagt hat, ich möchte die Schuld der Menschheit auf mich nehmen, damit wir leben können. Das ist die gute Nachricht. Und wenn du die noch nicht kennst, dann Timing ist alles, dass du heute dir bewusst machst, deine Schuld vor Gott, die ist so groß, aber die Vergebung, die Gott durch Jesus möglich macht, die ist noch viel größer und die bietet er dir an, und deswegen nimm es an. Hier steht nämlich das Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Kain und Abel, die Geschichte ist die Geschichte von dem ersten Mord, der in der Bibel erwähnt wird. Kain ist neidisch auf Abel und er schlägt ihn. Und dann steht da, dass das Blut Abels zum Himmel schreit. Es schreit nach Rache und nach Vergeltung. Wer wird es wieder gut machen? Hier steht aber, dass Jesus, dass sein Blut mächtiger ruft. Sein Blut ruft, es ist vollbracht. Die Vergebung ist geschehen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das Blut von Jesus ruft besser. Es ist möglich, Vergebung zu erfahren. Und das wünsche ich uns, dass wir das uns bewusst machen. Timing ist alles. Und alles das, was wir jetzt gelesen haben von Vers 18 bis 24, dieser Kontrast zwischen dem Alten Testament, wo Gott so viele Opfer fordert, wo er so unnahbar scheint, und von dieser Geschichte, wo wir jetzt hinzutreten können zu diesem Berg Zion, zu Jesus, der uns vergibt, dass dieses Bewusstsein soll uns als Vorlage, als Grund dienen dafür, dass wir jetzt dem Frieden nachjagen, dass wir keine bittere Wurzel unter uns aufwachsen lassen, dass wir nicht werden wie Esau. Denn Gott ist der Richter aller. Ich habe gesagt, Timing ist alles, Jesus ist besser. Das Blut Jesu ruft mächtiger als das Blut Abels. Und durch den ganzen Hebräerbrief ist es eigentlich nur ein Thema, dass Jesus besser ist. Jesus ist besser als Mose. Jesus ist besser als die Engel. Jesus, sein Opfer ist viel besser als das Opfer im Alten Testament. Da wurde jeden Tag, musste da geopfert werden. Und Jesus ist das bessere Opfer. Er hat sich ein für alle Mal geopfert. Er ist der bessere Hohepriester. Jesus ist einfach besser. Und das ist aber auch nicht so oft, nicht so leicht zu glauben, dass Jesus tatsächlich besser ist als das, was ich hier auf der Welt erfahren kann. Und deswegen kommt hier jetzt in Vers 25 diese Warnung. Gebt Acht, dass ihr den nicht ablehnet, der redet. Den Menschen, die nicht entronnen sind, die ihn abgelehnt haben, als er auf Erden seine Gebote verkündete, um wie viel mehr gilt dies für uns, wenn wir uns von dem abwenden, der jetzt vom Himmel her spricht. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert, jetzt aber hat er verheißen, noch einmal werde ich zum Wanken bringen, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, soll verwandelt werden, damit allein das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu. Timing ist alles, deswegen sagt er noch einmal. Er zitiert dort den Propheten Haggai, der eben prophezeit, es wird eine Zeit geben, wo Gott die ganze Welt richten wird, wo er alle Rechnungen begleichen wird. Und dieses noch einmal ist aber noch nicht da. Es gibt noch Zeit. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in den Gemeinden, wo ich früher war, da haben die älteren Geschwister immer gesagt, es ist noch Gnadenzeit. Und ich habe das dann immer so ein bisschen belächelt. Aber das ist das Beste, was es gibt. Es ist noch Gnadenzeit. Es gibt heute die Chance, denn Gott wird noch einmal, und zwar noch viel heftiger als damals, die Erde erschüttern. Und dann wird Gericht geschehen. Dieses Erschüttert, das lesen wir ja mehrmals hier. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo wir erschüttert werden. Muss man einfach mal so sagen. Ja? Und dann ist eben die Frage, wenn ich erschüttert werde, wenn alles irgendwie ins Wanken gerät, wenn mein Job unsicher wird, wenn ich einfach zu viel Stress habe, weil ich merke, ich komme nicht klar mit der Situation, ist die Frage, okay, was bleibt stehen, wenn alles erschüttert wird? Das ist die Frage. Wir leben jetzt in einer Zeit der Erschütterung. Ja, das ist ein schlechtes Timing. Ja, aber da können wir nichts machen. Wir wissen aber, dass Jesus besser ist und dass er alles getan hat, damit ich mit Gott in Frieden leben kann. Und jetzt ist die Aufforderung zu uns, bleib ihm treu. Ja? Timing ist alles. Jesus ist besser, aber bleib ihm treu. Und das macht der Hebräerbrief ständig rauf und runter. Passt auf, dass ihr nicht das, was ihr bekommen habt, wieder verwerft. Passt auf, schaut auf Jesus. Nicht, dass euch die Sünde verstrickt und hinabzieht. Bleibt ihm treu. Was bleibt, wenn wir erschüttert werden? Wo ist dann Gott? Ich glaube, weil Gott ein guter Vater ist und uns erzieht und diese Erziehung manchmal wehtut, aber letztendlich dafür da ist, dass wir wachsen, wären wir eigentlich total blöd, wenn wir diese Zeit nicht dafür nutzen, zu überlegen, ja, was will Gott denn jetzt eigentlich mit mir? Was hat er mit mir vor während dieser Zeit? Warum lässt er das zu in meinem Leben? Vielleicht will er dir eben zeigen, was alles unsicher ist in deinem Leben, woran du dich festgehalten hast, was jetzt irgendwie brach liegt, was jetzt erschüttert worden ist. Da steht dann in Vers 28, darum, ich muss schon wieder fragen, ja warum? Weil wir wissen, dass Gott einmal die Welt erschüttern wird, ein Weltgericht haben wird. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Wenn Gott einmal kommt und dich zur Rechenschaft zieht, was du mit deinem Leben gemacht hast, ob du seinen Sohn Jesus Christus angenommen hast, dann wird sich offenbaren, ob du auf festem Boden, der nicht erschüttert werden kann, gebaut hast oder eben nur auf Sand. Und hier, nach all diesem Zorn und Gericht, Stimmt der Hebräer, aber der schreibt uns nochmal positiv. Wir wollen dankbar sein. Das haben wir doch vorhin gelesen. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 war das, glaube ich. Gell? Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr dankbar seid zu allen Zeiten, auch jetzt. Ihr habt euch mal, das ist so eine beliebte Frage, gerade bei Jugendlichen, ja, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Ja, soll ich das studieren? Soll ich hier arbeiten? Soll ich den Partner nehmen? Oder was soll ich machen? Und dann gibt es halt ein paar Stellen, die das halt, die ganz schwarz auf weiß stellen. Ja, der Wille Gottes ist, dass du dankbar bist erstmal. Alle Zeit. Auch wenn die Welt erschüttert wird. Wofür kannst du dankbar sein? Ich finde es ultra schwer. Ich muss das bewusst machen. Mir sogar aufschreiben, wofür ich dankbar sein kann. Trotz allem. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Er richtet den Blick auf die Zukunft. Er hat schon gesagt, ja, wir sind schon zum Berg Zion hinzugetreten. Also wir haben schon jetzt diese großen Privilegien, dass ich Kind Gottes bin, dass er mir vergeben ist, dass ich seinen Segen habe, dass er mich begabt. Aber es gibt ein noch nicht. Es gibt noch dieses unerschütterliche Reich, was wir eines Tages empfangen werden. Und das soll uns auch einfach durch diese Zeit hindurchtragen. Wir wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu. Also wir wollen dankbar sein für das, was er uns gegeben hat, auch wenn alles sich auflöst scheinbar. Es gibt immer was zum Danken, weil ich Jesus habe. Und deswegen möchte ich Gott dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu. Und dann endet der Text mit Vers 29, denn, da habe ich wieder der Grund, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das ist eine zweideutige Aussage. Dieses verzehrende Feuer kann dich entweder verbrennen oder es kann dich läutern, es kann dich reinigen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie man früher aus irgendwelchen Gold zum Beispiel die Schlacke rausgelöst hat und das Gold geläutert hat oder wie man das heute macht mit Chemikalien und so. Aber Gott möchte uns läutern. Er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen, dass sie verbrennen, dass sie erschüttert werden. Er möchte, dass wir geläutert werden, dass wir rein werden. Das ist sein Wille für uns. Und weil Timing alles ist, ist heute wieder die Möglichkeit zu überlegen, ja, wo ist Schuld in meinem Leben? Wo sind Dinge, die ich besser fand als Jesus? Und mich wieder neu darauf besinnen sollte, ja, ich bleibe ihm trotzdem treu, weil seine Versprechen sind besser. Seine Ausrichtung, seine Vision für mein Leben, für diese Erde ist besser. Timing ist alles. Heute, wenn Gott spricht, verstockt dein Herz nicht. Denn es wird noch einmal ein Weltgericht geben. Aber wir wissen, dass Jesus Christus der gleiche ist. Gestern, heute und für immer. Und er ist besser. Bleib ihm treu, auch durch die Erschütterung deines Lebens. Gerade da kannst du Gott noch viel tiefer erleben als bisher. Das ist nicht einfach, aber das ist der Grund unseres Glaubens, dass wir darauf vertrauen, Jesus ist besser und ich bleibe bei ihm. Das wünsche ich uns. Ich bete noch. Vater im Himmel,